Domradio Menschen.
Gerade haben sie schon wieder Preise abgeräumt bei Lepel und Lepel, einem Kölner Architektenbüro. Zum Beispiel den ersten Preis beim Wettbewerb Kirchort St. Stephan in Köln. Hier wird Lepel und Lepel jetzt ein neues Gemeindezentrum und einen neuen Kindergarten bauen. Kirchen baut das Architektenehepaar übrigens besonders gerne. Monika Lepels Leidenschaft gilt dabei vor allem den Innenräumen. Vielleicht ist das Büro deswegen beim German Design Awards 2015 für die Altarraumgestaltung der Lutherkirche Düsseldorf nominiert worden. Auf jeden Fall war es Monika Lepel schon als Kind und Jugendliche ein besonderes Anliegen, dass in Räumen Schönheit entstehe. Da lag es nahe, Innenarchitektur zu studieren, was Monika Lepel mit viel Ambition bei Peter Behrens in Düsseldorf getan hat. Nach dem Diplom mit Auszeichnung arbeitete sie in großen Büros und Ateliers, bis sie dann Anfang der 90er mit ihrem Mann ein eigenes Büro gründete. Woher die vielen Preise kommen, wann Menschen sich in ihren Häusern wohlfühlen, warum Monika Lepel gerade aus Argentinien zurückkommt und was eigentlich ein guter Kirchenraum für Menschen ist, viele Gesprächsthemen jetzt in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Monika Lepel. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben am Mikrofon. Angela Krumpen. Die Sendung Domradio Menschen. Heute mit Monika Lepel. Soweit sind wir. Aber am Anfang stellt der Gast sich selber vor. Deswegen bitte. Alter?
52.
Beruf?
Innenarchitektin.
Berufung?
Beziehungen.
Religion?
Evangelisch.
Wie gerne?
Sehr gerne.
Von meinem Vater habe ich?
Tiefe.
Ohne meine Mutter?
Wäre ich keine rheinische Frohnatur.
Als Kind war ein Raum für mich schön, wenn?
Blumen darin waren.
Oh, an meiner Schule in Brühl konnte ich?
Mich gut selber ausprobieren.
Innenarchitektin wollte ich werden damit?
Damit ich gestalten kann.
Im Studium habe ich?
Gekämpft.
Im Studium war mein Ehrgeiz?
Anders zu sein als die anderen.
Als ich direkt nach dem Studium meine erste Stelle bekam, wollte ich?
Eigentlich weiter weg.
Selbstständig gemacht habe ich mich als?
Als ich meinen Mann kennengelernt habe.
Als Paar zusammen leben und zusammen arbeiten geht nur, wenn?
Man klare Grenzen findet.
Unsere Firma ist für mich?
Meine größte Aufgabe.
Unsere Firma ist für unsere Jungs?
Eine scharfe Konkurrenz.
Die wichtigste Auszeichnung, die ich bis jetzt bekommen habe, ist?
Deutschen Innenarchitekturpreis.
Wir entscheiden uns dann, bei einem Wettbewerb einzusteigen, wenn das Projekt
mit unseren Inhalten und Leidenschaften übereinstimmt.
Der Druck, der dabei entsteht, ist für uns
wahnsinnig.
Wir kommen als Familie gerade aus Argentinien zurück, weil
wir unbedingt nachvollziehen wollten, was unser ältester Sohn erlebt hat.
Das Wichtigste, das ich meinen Kindern mitgeben will, ist?
Freiheit.
Das Wichtigste, das ich einem Bauherrn mitgeben will, ist?
Ordnung.
Ordnung, okay. Den Kindern Freiheit und dem Bauherrn Ordnung. Das ist mal spannend. Wenn die Fee käme, die Wunschfee, die große, und nichts eine Rolle spielen würde, würde ich am liebsten als Innenarchitektin meine Finger in welche Räume hängen?
In eine Hütte am Strand.
In eine Hütte am Strand. Der öffentliche Raum wäre schöner, wenn?
Die Politiker mutiger wären.
Ich bin im Vorstand von RAD, einem Zusammenschluss christlicher Künstler, weil?
Weil ich einen guten Überblick habe.
Architektur hat mit Kunst zu tun?
Nö.
Christliche Kunst ist?
Christliche Kunst ist Kunst, die Christen machen.
Gott ist?
Da.
jetzt viel Stoff für diese Sendung. Die Sendung Menschen im Domradio und heute zu Gast ist die Innenarchitektin Monika Lepel von Lepel und Lepel. Lepel und Lepel, das ist das Innenarchitekturbüro, das Monika Lepel zusammen mit ihrem Mann Reinhard Lepel seit 1993 führt. Als Motto, so schreiben sie es ins Internet und so vertreten sie es auch in Interviews, haben sie sich Beziehungen bauen verschrieben. Das klingt total charmant, aber was bedeutet das?
Ja, Beziehungen bauen ist eigentlich die Essenz dessen, was wir tun. Nämlich das, was wir Menschen sich zueinander verhalten, gestalten. Dass wir beide uns jetzt gegenüber sitzen und anschauen können, ist ja eine andere Situation, als würden wir nebeneinander sitzen und hier auf den Dom schauen. Das ist, wenn man zwei Stühle gegenüber aufstellt, heißt das Blickkontakt. Der Abstand zwischen den Stühlen bedeutet, wie ist unsere Beziehung? Ist sie sehr nah oder öffentlich? Und das ist die Essenz, was den Außenraum betrifft, aber auch den Innenraum. Deswegen ist das unser gemeinsames Motto.
Und wie sind Sie darauf gekommen? Weil das klingt ja aufs erste Hören so ein bisschen nach Psychotherapie. Also man geht irgendwo hin und dann baut man und arbeitet an der Beziehung. Ne?
So. Ja, das stimmt. Ah ja, gute Gefahr. So habe ich das noch nie gesehen. Ich muss sagen, das kommt noch aus meinen Studienzeiten und ich habe auch selber als Lehrbeauftragte in Düsseldorf gearbeitet am Lehrstuhl Professor Wagner und das war sein Credo, dass Architektur ist gebaute Beziehung. Er hat das also in dem Ist-Zustand formuliert. Mhm. Was ist Architektur? Und er hat sehr genau auch die Architekturen zum Beispiel anonyme Architekturen untersucht, wo jetzt kein bekannter Architekt hintersteht, sondern Architekturen, die so entstehen. Und die entstehen ja daraus, kennen wir aus Urlaubsorten, dass irgendwelchen Bedürfnissen Rechnung getragen wird, ein Stall, ein Haus, ein Hof, eine Zuwegung. Mhm. Und das sind zum Beispiel Beziehungen ganz praktischer Natur. Wie breit ist ein Karren, ja, oder bei uns ein Auto, das ist ja, und daher kommt das und das haben wir weiter verfolgt und uns dazu bekannt, ja.
Ist das etwas, worauf sich Architekten grundsätzlich geeinigt haben, dass wenn sie Architektur betreiben, sie Beziehungen bauen oder ist das eine Auffassung von Architektur?
Das ist unsere spezielle Auffassung von Architektur. Mhm. Ich persönlich denke ja, dass alle das tun, aber ob sie es bewusst tun. Das ist ja eine andere Frage.
Das heißt, Sie wollen das auch. Also Sie treten auch in Kontakt mit Ihren Bauherren und überlegen sich, wie bauen wir jetzt innen und außen für die, dass es wirklich passt?
Ja, wir treten aber auch in Kontakt mit, sage ich mal, sozialen, städtebaulichen Anforderungen. Wenn man ein Gebäude baut in einem städtischen Kontext, dann heißt es ja auch, was drückt das Gebäude aus? Ja. Wie ist es angeordnet? Welchen Freiraum lässt es vor dem Gebäude zu? Wie viel Abstand darf man dazu haben? Also ich meine, wir meinen Beziehung jetzt nicht nur auf der psychologischen Ebene, sondern jede Form von Beziehung. Vor allen Dingen auch, in welche Beziehung unser Körper zu Dingen tritt.
Ihre Firma ist ja in diesen jetzt schon über 20 Jahren sehr gewachsen. Sie haben heute 14 Mitarbeiter. Und Sie heimsen der Reihe nach Preise ein, gewinnen Wettbewerbe und sind auch Bauherren von richtig großen, fetten Projekten. Was glauben Sie, warum ist das so?
Tja, warum ist das so? Also natürlich kann ich behaupten, dass sowohl mein Mann als auch ich einen Beruf gewählt haben, der uns wirklich ausfüllt. Und es ist unsere Leidenschaft. Entwerfen ist unsere Leidenschaft. Und hinzu kommt, dass wir nicht nur Wachstum erlebt haben, sondern auch mal Schrumpfung. Wir haben auch so eine Wellenbewegung erlebt, mehrfach durchaus. Wir haben aber auch angefangen, uns zu begreifen, mehr als Unternehmen, als nur als das Entwerferpaar Reinhard und Monika Lepel. Sondern wir versuchen auch, unternehmerisch stärker tätig zu werden. Und das zieht Wachstum meistens nach sich. Das ist eine ganz merkwürdige Erfahrung. Früher haben wir gedacht, wir müssen einfach nur immer weiter gut entwerfen. Mhm. Dann geht das schon irgendwie. Aber heute sehen wir, wir müssen mit unseren Mitarbeitern in einer bestimmten Weise umgehen oder auch mit Kommunikation. Und das ist ein anderer Faktor für Wachstum. Und das erleben wir gerade.
Die eine Seite der Medaille ist, wenn man so viele Preise bekommt, dass das natürlich schön ist, dass man sich Wettbewerben stellt. Die andere Seite ist, dass man das tun muss, dass man sich Wettbewerben stellt. Das ist, ich habe im Fragebogen schon einmal gesagt, das erzeugt ja Druck.
Ja.
Und Sie haben gesagt, wahnsinnig viel Druck.
Wahnsinnig viel Druck.
Und das ja immer weiter. Das ist ja so, als würde man irgendwie dauernd über losgehen, keine 400 Euro kassieren und immer wieder neu. Also ne, nach dem Spiel ist vor dem Spiel so ungefähr.
Ja, absolut.
Nach der Weltmeisterschaft gewinnt man fast die EM-Qualifikation nicht.
Ja, natürlich, das erleben wir auch. Also natürlich kommunizieren wir lieber und mehr Wettbewerbe, die wir gewinnen, als Wettbewerbe, die wir nicht gewinnen. Aber wenn man das tun will, was wir tun wollen, nämlich große Projekte bauen und auch Projekte für öffentliche Bauherren bauen, wie die Kirchen oder das Land, den Bund, dann muss man mittlerweile, es geht ja nicht mehr ohne Wettbewerb, diese Bauvorhaben werden nur noch so ab einer bestimmten Größe vergeben. Das ist EU-Recht. Und wir haben uns aber dazu bekannt, dass wir das lieber tun möchten als Keller trockenlegen, was ja auch eine Architektenaufgabe ist.
Das heißt, wer A sagt, muss B sagen. Ja. Wer gerne große Projekte bauen will, muss Druck aushalten.
Ja.
Und so wie tun Sie das? Wie halten Sie den Druck aus?
Tja, also zum einen, indem wir unsere Inhalte und das, was wir ausdrücken möchten, besprechen. Und auch mit den Mitarbeitern besprechen, indem wir auch zunehmend mehr einen Plan machen, wie viel wir investieren möchten und uns da auch selber eine Grenze setzen. Mhm. Und den Druck hält man auch aus, indem man zum Beispiel mal einfach die Tür zumacht und sagt, so jetzt ist Wochenende, sonntags bitte gar nicht arbeiten. Das ist bei uns üblich, sonntags nicht zu arbeiten, das ist nicht branchennormal. Und auch, man darf bei uns nach Hause gehen und auch mal dann das Handy ausschalten.
Die Räume, die Sie bauen, sollen schön sein. Mhm. Und das wollten Sie schon als Mädchen. Und darüber reden wir nach den Nachrichten. Im Domradio, die Sendung Menschen, heute mit der Innenarchitektin Monika Lepel. Manche Begabungen Monika Lepel zeigen sich früh und bleiben dann auch bei einem. Sie zum Beispiel wollten schon immer, dass es bei Ihnen zu Hause schön ist. Im Fragebogen haben Sie gesagt, schön war es, wenn es Blumen gab.
Ja.
Wie kommt das?
Ja, wir hatten einen großen Garten. Und meine Mutter hat das so bewusst gemacht. Sie ist dann in den Garten gegangen mit den Worten, ich gehe ein paar Blumen schneiden. Mhm. Und das war so der Abschluss von Aktionen wie Aufräumen, Putzen oder das Wochenende vorbereiten oder den Tisch decken. Das war so der krönende Abschluss, dass es Blumen gab. Ich erinnere mich auch, dass sie irgendwann so einen Ikebana-Kurs gemacht hat. Das war in den 70ern, glaube ich, sehr gehypt. Dann war alles gut, wenn die Blumen auf dem Tisch standen oder das war der Abschluss, das Add-on, das, was mehr war als nötig. Und das ist dann die Schönheit.
Aber ganz offensichtlich gehört es dazu. Man hätte ja auch vorher aufhören können.
Ja, klar.
Vorher, the work was done. Also ich meine, es war eigentlich war das erledigt, aber Sie haben als Kind erlebt, dass es dann noch nicht fertig war.
Nein. Und das erlebe ich auch heute noch so. Man kann ja alles richtig machen, aber dann ist es noch nicht schön.
Da waren es die Blumen. Mhm. Im Winter gab es ja vielleicht keine Blumen. Also ich meine, stehen die Blumen auch für noch andere Dinge oder hing es wirklich an den Blumen?
Nein, die stehen natürlich auch für andere Dinge. Eben genau für dieses, was zusätzlich dazu kommt, an Gestaltungswillen, sage ich mal so. Der über Notdurft und über Vernunft und über das Allgemeine hinausgeht, ein persönliches Kennzeichen, Merkmal, irgendwas, was man macht, was nicht nötig wäre. Das ist
was ja Ausdruck davon, ist, dass man es für sich selber, aber auch für alle, die da sind, dass man es gestalten möchte, sodass sich alle wohlfühlen, was ja was mit Liebe zu tun hat.
Ja, absolut, ja. Das ist auch mit Wertschätzung, dass man sich selber und überhaupt das Haus oder den Raum wertschätzen, den man ist. Ja.
Also es ist eine Idee, die Ihnen offensichtlich nah ist. In einem Interview, das ich mir angehört habe, gehen Sie sehr weit. Sie haben gesagt, Schönheit könne die Welt retten.
Ja.
Das ist ein großes Wort, gelassen ausgesprochen. Wieso kann denn Schönheit die Welt retten?
Ja, weil es Wertschätzung ausdrückt. Ich glaube, also daran erkennt man natürlich auch meine Lust an der Provokation, das ist klar. Aber ich stehe dazu. Ich glaube, dass Schönheit auch was mit Wahrheit zu tun hat und mit Qualität. Dass es ohne das Gute auch nicht denkbar ist. Und dass Schönheit eigentlich über sich selbst hinausweist. Und in Menschen etwas freisetzt, was sie an Höheres glauben lässt. Und ich glaube, dass mit Schönheit auch Hilfe beginnt, ja, wenn man etwas schön macht und Menschen anleitet, sich selbst, ihre Umgebung wertzuschätzen und etwas schön zu machen, dass das sehr wertvoll ist. Jesus hat das auch mal gesagt. Er hat gesagt zu der Frau, die ihn mit Öl übergossen hat und die Jünger haben gemotzt, dann hat er gesagt, lass sie, sie hat ein schönes Werk getan. Hm. Nicht, sie hat ein gutes Werk getan.
Hm. Also, wo ich ganz bei Ihnen bin, das ist an der Stelle, wenn Sie sagen, da weist was über uns hinaus. Das ist auch, sind so Worte, die können so Hüllenworte sein. Aber was ja passiert ist, dass wenn man sich so viel Mühe gibt, dass man darauf verweist, es gibt mehr als Essen, Schlafen, Trinken. Mhm. Wenn man den Tisch deckt, dann macht man das, weil man essen will. Das Tischdecken an sich ist ja schon so ein Akt. Man könnte ja auch einfach über den Topf sich beugen und gut wär's. Ne? So. Mhm. Aber das, es gibt noch was mehr. Also wenn wir hier leben, dann gibt es noch mehr als Essen, Schlafen, Trinken.
Ja.
Ne? So, das ist, und da fängt es, glaube ich, an. Aber also Sie haben schon gesagt, die Welt retten mit Schönheit ist ein bisschen provozierend gemeint. Mhm. Okay. Wer wie auch immer, und sei es durch Schönheit, die Welt retten will, der muss sich was zutrauen. Und Sie haben erzählt, dass Ihre Schule St. Ursula in Brühl ein Segen in dieser Hinsicht war, dass die Schüler und Schülerinnen sich da was gelernt haben, sich was zuzutrauen. Was haben Ihre Lehrer richtig gemacht?
Meine Lehrerinnen, ich glaube, es waren meistens Frauen. Wir waren ja auch damals eine Mädchenschule, reine Mädchenschule, so alt bin ich ja schon. die haben vor allen Dingen richtig gemacht, das Individuum zu sehen. Und die haben sich selber auch nicht versteckt. Die waren wahnsinnige Typen. Ja? Ich habe Italienisch bei einer Nonne und Philosophie-Leistungskurs, die haben richtig dafür gekämpft auch, dass sowas geht. Kunst bei einer Künstlerin zu haben, ja, als Fach, ist was anderes als bei jemand, der das als zweites Fach studiert hat und eigentlich lieber Bio unterrichten möchte. Es war leidenschaftlich und die haben auch vor der Auseinandersetzung nicht zurückgeschreckt. Und eigentlich das Allercoolste an der Schule war das, was neben dem Unterricht stattfand. Die waren einfach mutig. In der 7. Stunde Philosophie-Leistungskurs, das geht gar nicht mehr. Also haben wir ein Theaterstück geschrieben. Mhm. Mut zur Lücke. Mhm. Und das war ein tolles Bildungskonzept. Wirklich, ich war da eigentlich sehr begeistert.
Also Sie haben gelernt, dass Schönheit was Wichtiges ist und dass man sich was zutrauen kann. Und aus diesen beiden Sachen haben Sie Ihren Beruf gemacht. Wie? Das erzählen wir gleich. Unser Gast heute, Monika Lepel, hat Innenarchitektur studiert. Und wenn Sie davon erzählen, Monika Lepel, dann klingt das so, als würden Sie sich sehr gerne an diese Zeit erinnern und als hätte da eine Menge Leben stattgefunden.
Ja, nicht nur im Studium.
War jetzt auch genauso gemeint.
Ja, ja. Nein, das war für mich eine super Zeit. Ich konnte ganz viel ausprobieren. Ich habe auch neben dem Studium in einem Kulturinstitut gearbeitet und auch gekellnert und Regieassistenz gemacht, Theater gespielt. Und das hat mir auch sehr geholfen, im Studium eine größere Freiheit zu finden. Weil in meiner Erinnerung ist es so, dass das Studium damals von so Töchtern aus besserem Hause bevölkert war. Und das war ein Umfeld, in dem ich mich nicht so frei fühlen konnte. Also ich hatte mehr einen künstlerischen Zugang
Also Innenarchitektur, das war irgendwie so ein Parkstudium.
Nein,
man konnte das.
Mariage. Kunstgeschichte, Innenarchitektur, das ist natürlich auch ein soziales Sprungbrett oder ein angemessener Studiengang, um dann mit den Weinen der höheren Töchter irgendwie in ein gepflegtes Leben einzusteigen.
Um später gelernt zu haben, wie dekoriere ich mein Haus schön.
Ja.
Das ist jetzt ein bisschen böse, aber.
Sehr böse, ist vielleicht auch in meiner Erinnerung stärker, als es wirklich war. Aber so war damals mein Empfinden.
Okay. Ja. Und durch die vielen anderen Sachen, die Sie dazu gemacht haben, haben Sie das sozusagen ausgeglichen und dafür gesorgt, dass richtig Leben in die Bude kam, in die Studentenbude.
Ja, genau. Aber das habe ich, glaube ich, gar nicht bewusst gemacht. Ich bin da mehr reingeschlittert und habe das gemacht, was mich echt interessiert. Und wir sprachen ja eben davon, was wir an der Schule gemacht hatten. Also das Thema Singen und Theater und vorne stehen, das hat mich schon immer begeistert. Und das konnte ich dann natürlich auch gut machen.
Gleichzeitig haben Sie sehr ehrgeizig, sehr ambitioniert studiert. Also Sie wollten das lernen. Was war das, was Sie da angetrieben hat? Also was, man sagt in der Wissenschaft, das Erkenntnisinteresse. Also was war das, was Sie herausfinden wollten, was Sie lernen wollten?
Was ich herausfinden wollte. Ich weiß noch genau den Anlass, ab wann ich Ehrgeiz entwickelt habe und ab wann ich auch meine Ängste zurücklassen konnte. Das war mit einer Person verbunden. Frau Professor Birkelbach, eine ganz alte Dame, die mich auf der Damentoilette angesprochen hat, was ich für eine schöne Farbe tragen würde. Und die gesagt hat, ich habe sie noch nie in meinen Korrekturen gesehen. Und ich höre mich sagen, ich habe Angst. Es war nämlich so, dass alle Semester gleichzeitig dort um den Tisch saßen und jeder grüne Neuling auch gezeigt hat, was er gezeichnet hat. Und dann hat sie mir so eine Tür aufgemacht. Dann kommen Sie doch mal dann und dann, da ist weniger los. Und hat mich so ein bisschen an der Hand genommen. Eine ganz persönliche Sache. Es war eine Beziehungsfrage, dass ich den Schalter umgelegt habe. Und von da an fiel es mir auch leicht, mich stärker fürs Studium zu entscheiden, als dann für die anderen Aktivitäten.
Das heißt, mit dieser Tür, die da von der anderen Seite aufging, war die Angst weg?
Ja. Ich habe sofort gute Erfahrungen gemacht. Sie hat mir einen kleinen Einstieg ermöglicht und mich dann sehr gelobt. Und sie hat meine Begabung wohl erkannt, sage ich mal so. Und mit kleinen Schritten habe ich dann viel erreicht und mir sofort auch gute Entwürfe zugetraut und die auch beherzt weiterverfolgt.
Hat sie dann nachher noch mitbekommen? Haben Sie das weiterverfolgt?
Ja, wir haben noch Kontakt gehabt und sie hat das mitbekommen. Ich habe ja auch manchmal geschrieben und nach ihrem Tod hat eine Freundin von mir ihren Nachlass so verwaltet und hat mir auch etwas von ihr geschenkt.
Wie schön.
Ja.
Sie haben direkt nach dem Studium eine Stelle gefunden, auch eine renommierte Stelle. Sie wollten eigentlich weiter weg, aber sie haben sich dann kopfüber in die Arbeit gestürzt.
Ja. Es waren auch wirtschaftliche Zeiten, in denen man froh war, eine Stelle zu haben. Mhm. Es war nicht so breit gestreut. Also der wirtschaftliche Erfolg war nicht direkt mit dem Studium Innenarchitektur verknüpft. Und das war hier in Köln. Und das war eigentlich ein Architekturbüro, wo ich sofort für die Innenarchitektur dann zuständig war in den Projekten. Es waren keine eigenen Innenarchitekturprojekte, sondern ich habe quasi allen Hochbauprojekten gedient. Mhm. Die Oberflächen, Farben, Möblierung und sowas unterstützt.
Und wahrscheinlich viel gelernt.
Absolut.
Auf Dauer sind Sie nicht Angestellte geblieben. Sie haben sich selbstständig gemacht, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Das erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher, zur vollen Stunde, hören wir einen Liedtext, Lyrics, die Sie uns mitgebracht haben.
Süße, mach dich schick. Ich hol dich in 5 Minuten ab. Das Beste ist grad gut genug, denn heute ist der letzte Tag. Du sagst Mama tschüss, ich hab dir Blumen mitgebracht, draußen blauer Himmel, die Vögel zwitschern im Park. Letzte Chance für einen Sprung in Acapulco. Ich schreib noch schnell eine Oper, Baby, und stell mich ans Pult. Oh, letzter Akt, ich im Frack, das Orchester spielt im Takt, ich dirigier wie besessen, du bist die Königin der Nacht. Lass uns nicht von morgen sprechen, Worte können uns nicht retten, bald ist alles egal. Wir können die Sorgen vergessen. Lass uns tonnenweise Torte fressen, Champagnersorten testen und versuchen, die Sterne mit Sektkorken zu treffen. Shake, Baby, Baby, shake. Schönes Leben, schöne Welt, shake, Baby, Baby, shake, bis uns der Himmel auf den Kopf fällt. Alles ist hinüber, Süße, komm, gib mir deine Hand. Du, ich, alle tanzen mit dem Rücken an der Wand. Wir schmeißen die letzte heiße Champagnerparty im Land. Orgien am Pool, Handstand am Beckenrand. Reich mir dein Glas, es könnte voller sein. Der Kater erledigt sich schon von allein, alle rasten aus und basteln Konfetti aus Moneten, zünden Raketen mit 100-Dollar-Scheinen. Wir brauchen keinen Schlaf, bleiben bis zum Ende wach, haben nur Plan A. Tanz auf dem Vulkan, bis es kracht. Schaukeln Arm in Arm durch sternenklare Nacht. Alle Last schmilzt von den Schultern wie warmes Wachs. Shake, Baby, Baby, shake. Schönes Leben, schöne Welt. Shake, Baby, Baby, shake, bis uns der Himmel auf den Kopf fällt. Lass uns langsam Hand in Hand nach Hause gehen und noch einmal richtig lang in die Augen sehen. Ich sag jetzt alles, was ich dir nie gesagt hab. Gib mir einen Kuss, dann bricht der letzte Tag an. Peter Fox.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Monika Lepel, Innenarchitektin, die uns Peter Fox mitgebracht hat. Warum?
Sehnsucht.
Wonach?
Nach allem. Ich glaube, also das Stück finde ich ganz super. Ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke und ist so voller Sehnsucht nach allem, allem einfach. Und ich glaube, dass Sehnsucht ein enormer Motor ist. Und der Schluss ist für mich nochmal so das Thema, zurückzukommen auf die Liebe, auf den anderen Menschen, das auch alles hinter sich zu lassen. Und also ich sehe oft bei Leuten, was für Sehnsüchte sie haben. Und das ist nochmal was anderes als Bedürfnisse, womit ich mich ja professionell beschäftigen muss. Mhm. Und das Thema Sehnsucht beschäftigt mich sehr.
Aber was alles hinter sich lassen? Also ich meine, Worte können uns nicht retten, da kann ja gar nichts retten in dem Text. Also Schönheit auch nicht.
Naja, aber am Schluss sich mal richtig lang in die Augen sehen. Es ist ja nichts mehr wert. Ja? Konfetti, Basteln aus Moneten, 100-Dollar-Scheine, alles verliert an Wert, wenn es zum Ende geht, wenn es wirklich auf den Punkt kommt, mhm, das Leben. Und das aus so der Mitte des Lebens heraus zu beschreiben und dann zu sagen, gib mir einen Kuss. Das finde ich sehr anrührend.
Es gibt einen kurzen Fernsehbericht über Lepel und Lepel, ein Architektenbüro aus Köln. Darin wird Reinhard Lepel gefragt, warum er denn die Firma mit seiner Frau Monika gegründet hat. Und Monika Lepel ist ja heute unser Gast in der Sendung Menschen. Auf diese Frage antwortet Reinhard Lepel mit, weil wir so am meisten Zeit verbringen können. Ist das auch Ihre Antwort, Monika Lepel?
Nein.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob er es ernst meint, aber es hörte sich jedenfalls an, als könnte er es ernst meinen. Oder ich habe die Ironie überhört, keine Ahnung.
Nein, ich glaube, es ist wirklich eine ehrliche Antwort gewesen.
Ja.
Ja. Ja, das ist Chance und Gefahr zugleich, viel Zeit miteinander zu verbringen, ja.
Genau, also das machen Sie jetzt schon sehr lange. Ja. Guck mal doch mal dahin, als Sie sich dafür entschieden haben. Manchmal weiß man ja nicht, was man tut und denkt einfach, wir machen das jetzt mal so. War das so oder war das sehr bewusst gesagt, getan, gemacht? Wie war das denn 1993, als Sie Lepel und Lepel gegründet haben?
Mhm. Mein Mann hatte schon eine Firma gegründet mit einem Freund zusammen, haben sich mit Medienarchitektur befasst und ich war alleine selbstständig. Und dann haben wir einen Wettbewerb gemacht, zusammen.
Nee, ist klar,
was sonst? Und da haben wir mal wirklich zusammengearbeitet, also mein Mann und ich mehr miteinander gearbeitet und der damalige Partner war in dieses Projekt nicht involviert, war auch nicht daran interessiert. Es war eine andere, war Wohnungsbau.
Mhm.
Und den Wettbewerb haben wir gewonnen und wir haben gemerkt, wir können gut miteinander arbeiten. Wir bereichern uns gegenseitig, wir können an der Sache bleiben und für uns war das eine gute Lebensperspektive auch. Also es war mehr Zukunft darin, das zu tun, als ich dann mit dem anderen Geschäftspartner quasi. Also wir haben gemerkt, unsere Leidenschaft, was zu bauen, ist anders, drückt sich anders aus als diese Medienarchitektur.
Mhm. Und dann haben Sie das gemacht und jetzt haben Sie ja schon viele Jahre Erfahrung damit. Sie selber sind ja auch gefragt worden in diesem Interview und Sie haben gesagt, naja, wir treiben uns gegenseitig an. Das klingt anstrengend.
Ja. Ja, das ist anstrengend. Das,
also Sie sagen an dieser gleichen Stelle auch, dass es hart ist und dass er Ihr stärkster Kritiker sei.
Ja.
Und umgekehrt, sind Sie seine stärkste Kritikerin?
Ja, ich fürchte schon. Ja, ja. Das ist so. Ja.
Aber das, also ich meine, wie geht man damit um? Das könnte ja sehr verletzend sein.
Ja, 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 ja. Da sind nochmal Grenzen wichtig. Also das haben wir zunehmend gelernt, auch zu sagen, jetzt geht es hier um die Sache, auf der Sachebene ist es so und so. Mhm. Ich habe auch da stärkere Grenzen. Mhm. Ich kann sagen, weißt du was, das hier ist jetzt hier das Wohnzimmer, ich möchte gerade davon nichts mehr hören. Mhm. Oder es ist nachts um 12 morgen früh wieder so. Mhm. Das ist für meinen Mann tendenziell eher schwierig, weil der das alles mehr verbindet. Mhm. Was uns aber extrem hilft, ist auch das, was Sie ganz am Anfang erwähnt haben, dass unser Büro gewachsen ist. Ich bin jetzt nicht mehr so die einzige Bezugsperson von meinem Mann oder eher meiner. Wir haben ein sehr, sehr starkes Team mit sehr vertrauten Mitarbeitern. Und es ist aufgrund der vielen Projekte, die wir gleichzeitig machen, wir kriegen das mit, gegenseitig, hören uns auch. Und gerade in Krisen, da trifft es eigentlich leider besonders hart, wenn man nicht weiter weiß. Der andere sagt, was habt ihr eigentlich gemacht? Das geht doch gar nicht. So, aber die Mitarbeiter sind für uns auch mittlerweile ein gutes Korrektiv. Und das, was wir am meisten miteinander machen, ist über Inhalte sprechen oder uns wirklich helfen, wenn es problematisch wird. Und das ist natürlich super, wenn man Hilfe erfragen kann von einer Person, der man 100% vertraut.
Das heißt, Sie haben sich zusammengetan, aber unter diesem Dach gibt es die Abteilung Architektur und die Abteilung Innenarchitektur. Und nicht zwangsläufig sind die immer im gleichen Projekt, stricken die im gleichen Projekt.
Also es ist schon so, dass wir über alle Projekte Bescheid wissen und auch auf der Mitarbeiterebene eine gegenseitige Hilfe oder Ratschläge und sowas da ist. Aber unsere Projekte sind, also manchmal bekommen wir Projekte für reine Innenarchitektur, da ist die Architektur entweder schon lange vorhanden oder wird von einem anderen Architekturbüro geplant. Und da ist im Hochbau nicht viel zu machen, sage ich mal so. Oder wir haben reine Hochbauprojekte, wo die Innenarchitektur zwar bei den Oberflächen hilft oder wir, wie wir immer so schön sagen, unseren Senf dazugeben, aber wo wir für spezifische Leistungen der Innenarchitektur auch gar nicht bezahlt werden. Und trotzdem versuchen wir da auf einem hohen Niveau auch innen die Räume, Wand, Decke, Boden so herzustellen und unser Know-how einfließen zu lassen.
Über Ihren Teil dabei, über den inneren Teil der Räume und die Projekte, die sich damit verbinden, würde ich gleich mehr reden. Monika Lepel, unser Gast heute in der Sendung Domradio Menschen, ist Innenarchitektin und Sie werfen Ihren Hut für ganz, ganz unterschiedliche Projekte. In den Ring zum Beispiel für einen Altarraum in der Lutherkirche in Düsseldorf. Da würde ich gleich später gerne drauf zurückkommen, denn es ist ein sehr besonderes Projekt. Aber auch für eine Orthopädie-Klinik, in der Sie mitgebaut haben. Welche Anfragen lieben Sie denn besonders?
Ich liebe Anfragen, wo ich richtig einsteigen kann. So, wo ich mich mit den Inhalten auch verbinden kann und wo ich einen Zugang zu finde. Zum Beispiel für die Tabakindustrie. Das würde ich gerade nicht so gerne machen. Ja.
Okay.
Aber die Idee, Menschen zu heilen oder schnell wieder auf die Beine zu bringen, das hat mich inspiriert. Und da liegen die Lösungsansätze drin.
Mhm. Also diese Orthopädie-Klinik wäre dann etwas, wo Sie sagen, ja, das will ich gerne. Was gab es denn noch für Beispiele in diesen vielen Jahren, wo Sie sagen, wenn ich da vorbeigehe, dann geht heute noch mein Herz so ein bisschen auf.
Ja, also das ist auf jeden Fall natürlich die Lutherkirche. Mhm. Weil das so auch ja schon sehr speziell war vom Wettbewerb her. Aber auch das erste Projekt, was ich für Kirchen gemacht habe hier in Köln, das Terstegenhaus in der Emmastraße in Klettenberg, das war, habe ich eigentlich nur mit einem Altar und einem Rednerpult angefangen. Dann kam noch eine Altarrückwand dazu. Im Moment machen wir noch so schrittweise einen Kerzenständer und so ein Andachtskerzenbecken. Das ist so ja für mich sowas Historisches. Wie ist das entstanden? Über eine Bekannte. Und dass so schrittweise die Gemeinde mir immer wieder was anvertraut hat, das ehrt uns natürlich besonders gern. Ja, das ist schon so.
Im Fragebogen haben Sie schon deutlich gemacht, dass Sie gerne auch öffentliche Räume mitgestalten. Mhm. Haben Sie da Erfahrung mit? Haben Sie öffentliche Räume mitgestaltet? Also jetzt mal abgesehen von Kirche.
Abgesehen von Kirche. Ja, es ist so, dass wir auch Hochschulen bauen. Das sind ja öffentliche Räume. Mhm. Wir haben in Wismar, bauen wir jetzt schon die zweite Hochschule auf einem Campus. Und in Aachen eine. Das sind ja Räume, wo der Bauherr quasi eine Entscheidung trifft, die hinter vielen Menschen zugutekommt. Das ist ja ein anderes Arbeiten, als wenn jemand ein Privathaus baut und das ganz persönlich auf ihn zugeschnitten ist. Und in diesem Bereich muss man sehr gut überlegen. Man muss in verschiedene Rollen schlüpfen können. Die des Nutzers, die des Bauherrn. Und diesen sehr komplexen Anforderungen gerecht werden. Es ist anders als unser Claim, unser Titel Beziehungen bauen vermuten lässt. Und doch eher unsere Leidenschaft für viele Menschen was Gutes zu machen, als jetzt so in sehr persönlich zu werden. Mhm. Ja.
Also wenn Sie so eine Hochschule bauen, dann ist ja klar, dass das für lange sein soll. Also jetzt auch nicht nur für die Generation, die jetzt gerade die Schulen verlässt vielleicht. Was ist Ihnen denn dann wichtig dabei? Was sollen denn die jungen Menschen da vorfinden, damit sie gut lernen können?
Also wir sind da ganz klar, die müssen beste Qualität vorfinden. Wir sind da wirklich sehr engagiert und leidenschaftlich, da in den praktischen Dingen, auch die man anfasst und so, wirklich eine gute, dauerhafte Qualität vorzufinden. Das Zweite ist, dass wir eine hohe Flexibilität empfehlen, weil die Arten, wie man zusammenarbeitet, zusammen lernt, Dinge entwickelt, ändern sich so rasend schnell. Mhm. Und deswegen drängen wir immer drauf, dass die Gebäude möglichst flexibel sind. Das ist super wichtig.
Räume kleiner und größer machen kann zum Beispiel, genau, ja, wenn man sich in kleineren und größeren Gruppen versammeln will.
Ja, das sind so für Architekten, dass man in bestimmten Achsen denkt, wo eben dann Wände gesetzt werden können, ohne das Licht zu ändern zum Beispiel. Ja. So flexible Strukturen, das hat auch viel mit der Haustechnik zu tun. Aber einerseits muss es ein Bild geben, ein starkes Bild für ein Gebäude, was die Studenten auch stolz macht, irgendwo zu studieren, dass das nicht so eine lieblose Kiste ist, ja, sondern man muss damit auch ein Stück Heimat für die Studienzeit verbinden können. Finden wir, das muss Architektur absolut hergeben und da muss es Möglichkeiten für die Zukunft eröffnen, ja.
Nun ist das ja dann die öffentliche Hand als Bauherr, sagt die Ihnen, wenn Sie Qualität haben wollen, einfach ist nicht? Weil sie so viel sparen muss oder so wenig Geld zur Verfügung hat?
Das Thema haben wir nicht, sage ich mal ganz klar. Da sitzen so super Leute auf der anderen Seite vom Tisch und die wissen genau, es wird vorher festgelegt, wie viele Jahre sollen Gebäude halten. Mhm. Und das ist klar, dass wenn was halten muss, kann man keine schlechte Qualität nehmen. Das ist das Teuerste, was man machen kann, dann an Qualitäten zu sparen. Aber natürlich müssen wir sehr, sehr rational planen und arbeiten und an den richtigen Stellen investieren. Ja? Das heißt nicht, wir machen ja keine goldenen Wasserhähne, aber wir machen gute Qualitätsprodukte, die wir einplanen. Und dazu bekennen wir uns auch, ja.
Ihre Kinder sind noch keine Studenten, die sind noch Schüler. Wie würden Sie denn eine Schule bauen?
Oh, ich würde eine Schule auf jeden Fall so bauen, dass Flure und die ganzen allgemeinen Bereiche einen sehr hohen Charakter und auch räumlichen Charakter haben, wo man doch zusammenkommen kann, um zu arbeiten. Es gibt in Dänemark eine Schule, die ich super finde, die hat weniger Klassenräume als Klassen, sodass die Lehrer gezwungen sind, die Klassenräume zu verlassen und mehr an Projekten und in Gruppen und so in Kleingruppen zu arbeiten. Das wäre für mich so schon mal ein guter Weg.
Wäre es da vielleicht auch nicht so laut in der Schule, die Sie bauen würden?
Ja, nein, natürlich. Akustik ist ein Riesenthema. Und das ist einer unserer Schwerpunkte, da auch zu beraten. Und da müssen auch Leute hinzugezogen werden, die das berechnen. Nein, unsere Schulen wären doch leise.
Wie ist das in der Schule von Ihren Jungs?
Ja, mittelgrausam, sage ich mal so.
Mittelgrausam.
Nein, recht unterschiedlich, aber wir wissen auch, die Stadt Köln gibt sich gerade Mühe, da auch weiterzukommen und es ist auszuhalten. Es gab schon mal so Interimslösungen, die waren nicht so gut, aber die sind auf einem ganz guten Weg.
Wir müssen nicht über die Schule Ihrer Kinder reden, aber ich würde gerne mit Ihnen gleich nach den Nachrichten über Ihre Familie und über Ihre Kinder reden. Im Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Monika Lepel, die Innenarchitektin ist und Mutter. Und als Mutter kommt sie gerade von einer sehr besonderen Familienreise zurück aus Argentinien. Und so ein bisschen ist sie noch im Jetlag, oder?
Ja.
Und ist trotzdem hier, was ich besonders schön finde. Was haben Sie denn da Spannendes gemacht? Das war ein Abenteuer, so viel nehme ich mal vorweg.
Ja, das war besonders für die von uns, die noch nie dort waren, ein Abenteuer. Unser älterer Sohn war dort für ein Jahr, kultureller Austausch mit AFS und er war jetzt auch schon wieder ein Jahr zurück und hat viel erzählt und wir hatten so eine Sehnsucht danach, auch was nachvollziehen zu können, was er dort erlebt hat. Mhm. Wir hatten uns damals, als er dort war, beherrscht und sind nicht hingefahren, was auch richtig ist. Das ist auch eine richtig gute Empfehlung, da nicht so reinzugrätschen in das Leben. Aber wir haben gemerkt, dass uns das sehr beschäftigt hat und wir haben auch eine Chance gesehen, nochmal was Großes gemeinsam zu erleben.
Ja. Und dann haben Sie sich ein Jahr später aufgemacht, sozusagen auf den Spuren Ihres Sohnes?
Ja. Ja, auf den Spuren, genau, mehr oder weniger. Mhm. Aber vor allen Dingen, wir haben die Familie besucht und kennengelernt und das Umfeld so mal erlebt. Und dann haben wir natürlich auch so ein touristisches Programm gemacht, weil das ist ein unglaubliches Land, weit, groß, mit wunderbaren Naturereignissen und sehr unterschiedlichen Klimazonen und haben uns dann mit ihm da durchbewegt und mit seinem jüngeren Bruder, ja.
Ihr Sohn wird ja das Movens, die Motivation gespürt haben, dass sie es nicht machen, um an ihm dran zu kleben und das Leben, was er hat, dann jetzt so mitzunehmen. Das ist eher, wenn man dann dahin fliegt in der Zeit. Und das hat ja mit sehr viel Wertschätzung verbunden. Wir wollen einfach mit dir wirklich uns unterhalten können. Das können wir nicht, wenn du was erlebt hast, wo wir gar keine Ahnung von haben. So, ne? Dann war der nicht stolz wie Bolle, dass sie das gemacht haben?
Ja, ich glaube, er war auch stolz, aber das ist natürlich auch mit einer gewissen Anspannung verbunden, das so zu teilen jetzt. Ne, und er musste sich schon positionieren, besonders in der Zeit, wo wir dann bei seiner Familie waren. Und er hatte auch Interesse, seine Kumpels dann zu treffen.
Alles aber wie zu Hause.
Ja, klar. Aber es war schon spannend und wir haben ihn auch nochmal anders erlebt und natürlich ist das super, er kann die Sprache total fließend, sogar mit dem entsprechenden Akzent, was natürlich ihm die Herzen zufliegen ließ, ja.
Die haben ja ansonsten, die Jungs, eine Familie, die sehr ambitioniert arbeitet, die gute Arbeit machen will. Wie prägt die das denn? Müssen die sehr selbstständig sein?
Ja. Ja, doch, das würde ich sagen. Aber das ist ja auch gut so.
Ja.
Ich meine, ich selber bin eins von vier Kindern. Da muss man ohnehin auch schon sehr selbstständig sein oder wird selbstständig. Wenn wir haben zwei Kinder, ich sage auch mal nur zwei Kinder. Da könnte man ja auch als Eltern viel mehr Fürsorge investieren und so, ne, helikoptermäßig. Aber das haben wir von Anfang an nicht gemacht, weil wir auch was anderes noch zu tun hatten. Und das hat sich gut gezeigt. Also ich finde unsere Jungs super und ich finde auch, dass wir ein ganz gutes Team sind, so zusammenarbeiten. Aber was ich auch bemerke, ist, dass es sind tatsächlich Unternehmerkinder. Ja? Also in vielen Äußerungen merke ich, die denken irgendwie mit oder haben Verständnis dafür oder fragen schon mal nach, wo ich denke, woher weiß er das? Ja, das habe ich aufgeschnappt. Mhm. Und das finde ich schon sehr spannend. Das unterscheidet sie sehr von meinem Mann und mir. Für uns war die Arbeit unserer Väter bewusst, aber hatte nicht so viel mit uns zu tun.
Sie haben gesagt, ich habe nur 2 Kinder. Hätten Sie gern mehr gehabt?
Nö.
Das klang so ein bisschen so, als ja, wäre 2 so das Limit, was mit dieser Art zu leben vereinbar gewesen wäre.
Ja, das sehe ich. Also für meine Leistungsfähigkeit, ein drittes Kind habe ich mir nicht zugetraut oder ein viertes, wenn diese Form von Selbstständigkeit da ist. Das habe ich ausgeschlossen, ja, haben wir ausgeschlossen.
So lange sind die ja nicht mehr da. Freuen Sie sich auf die Zeit, wenn die ihre Flügel spreizen und losfliegen?
Ehrlich?
Ehrlich?
Ja.
Klar, ehrlich, was sonst?
Ja, na, ich freue mich. Das ist, ich sehe das schon so, dass Erziehung auch die ganze Zeit loslassen bedeutet und darauf hinzuarbeiten, dass es sich dann ändert. Und jetzt sehe ich das so und ich sehe das auch echt voller Stolz, dass ich glaube, dass die gut lebensfähig sind und ich freue mich auch drauf, auch meinen Mann und mich nochmal anders als zu erleben, so als Paar alleine, das ist auch einfach schön.
Monika Lepel, eben habe ich gesagt, ich würde gerne ein Projekt ein bisschen zurückstellen, um dann nochmal drauf zurückzukommen und das ist der Altarraum der Lutherkirche in Düsseldorf. Der hat Ihnen eine Nominierung eingebracht, auf die Sie wahrscheinlich zu Recht einfach stolz sind, oder?
Ja.
Ne, das also, ist doch irgendwie was Besonderes. Oder habe ich das, sehe ich, bin ganz unbeleckt von Architekten. Aber wenn ich so gucke, wie das, was da steht und wenn, wie das eingeschätzt wird, dann denke ich, es ist schon was Besonderes, für den Red Dot Award nominiert zu sein.
Ja, also wir haben ihn ja dann auch erhalten und.
Nein, nicht 2015?
Bitte?
Dann habe ich was überlegt.
Das ist alles gut. Also wir haben einen Red Dot Design Award für dieses Projekt erhalten und. Also der ist halt schon, das Projekt ist mit vielen Preisen so berücksichtigt worden. Ja, das ist aber auch etwas, was man dann macht, man bewirbt sich darum. Aber dass er so da steht, wie er jetzt steht, ist für mich schon, und dass die Gemeinde damit so umgeht, wie sie es tut.
Er ist der Altarraum, nicht der Preis.
Ja, genau, ist der Altarraum. Das ist eigentlich noch besser.
Also kommen wir zu diesem Altarraum. Ich habe mir ihn natürlich ein bisschen angeguckt. Der wirkt sehr schlicht und irgendwie trotzdem edel.
Ja. Also man muss wissen, das ist eine Gemeinde in der Stadt und mit einem bestimmten Profil. Ja? Und dessen sind sie sich auch bewusst. Und es war eigentlich früher mal ein Bühnenraum mit einer klaren Grenze zwischen Bühne und Zuschauerbereich. Und wir haben im Wettbewerb schon gesagt, diese starke Grenze muss weicher werden. Und deswegen haben wir die Podeste ergänzt, die nochmal vermitteln zwischen dem oben gelegenen Bühnenraum und dem Bereich, wo die Gemeinde sich aufhält, und dort Orte geschaffen für die Taufe, für die Verkündigung und auch oben mehr Raum für den Altar. Und das ist natürlich der Kern dessen, was wir tun, Beziehung bauen, nämlich das Wort auch von oben weit hinten weg nach vorne bringen zu den Menschen und auch den Taufstein, der ist quasi im Vorbeigehen immer wieder erlebbar, sodass man auch seiner Taufe gedenken kann. Da ist auch der Spruch der Gemeinde drin. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und das ist wirklich, was meine Leidenschaft eigentlich ausmacht. Was, wovon ich zutiefst überzeugt bin, auch mal in Raum gebaut zu sehen. Und das da viele Menschen das nachvollziehen konnten und sich für diese Lösung auch stark gemacht haben. Es war einfach, es ist ein Highlight-Projekt, das wirklich ja ganz nachhaltig mich sehr zufrieden und auch stolz macht, ja.
Es wäre Ihnen ja nicht so wichtig, wenn Sie nicht, also wenn nicht, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Sie Innenarchitektin sind, dass Sie Mutter sind, wenn Sie nicht auch noch Christin wären und sagen würden, das ist mir einfach wichtig. Also da kommt ja dann einfach alles zusammen.
Da kommt alles zusammen. Außer meine Kinder, die haben mit dem Projekt eigentlich nichts zu tun.
Mit dem Projekt nicht, aber natürlich sind sie in diesem Kontext jetzt großgezogen worden. Ne? Mhm. Das ist etwas, das ich, wir haben schon über das Rad gesprochen im Fragebogen, das ist ein Zusammenschluss von christlichen Künstlern. Da haben Sie schon gesagt, das sind Christen, die Kunst machen. Das ist Ihnen wichtig, dieser Unterschied. Warum?
Ich habe große Probleme mit christlicher Kunst. Wenn man Christ ist und Kunst macht, hat das immer eine Beziehung zur Wahrheit, zu Gott, zum Leben.
Aber warum nicht dann nicht das Adjektiv?
Eine Tomate ist rot. Yep. Eine rötliche Tomate würden wir gar nicht gerne essen. Also es ist für mich so eine Ableitung.
Okay.
Und was definiert denn die christliche Kunst? Ist es der Inhalt oder ist es die Herkunft? Von daher ist ein Christ, der Kunst macht, dessen Inhalte müssen ja mit den christlichen Inhalten im Werk nicht übereinstimmen. Mhm. Ja? Und auch wenn ich eine Bürowelt entwerfe, bin ich Christ und entwerfe eine Bürowelt mit allen Werten, mit aller Wertschätzung und mit meiner Prägung, die dahinter steckt. Mhm. Und ich glaube, dass dort auch Werte kommuniziert werden, ohne dass der Kunde oder andere Mitarbeiter Christen sein müssen.
Das heißt, christliche Kunst legt zu sehr den Inhalt fest. Dass auch im Inhalt es immer um irgendwas Christliches geht. Ja. Und wenn Christen Kunst machen, dann ist die Kunst freier.
Ja.
Dann kann es mal, können sich da christliche Elemente finden oder auch nicht.
Ja.
Okay. So, verstehen Sie das denn als Kunst, was Sie da machen?
Ja, wir haben, das ist eine sehr schwierige Frage. Also je älter ich werde, desto mehr erlebe ich mich auch freier und zu sagen, Kunst. Ja. Mhm. Aber der, sag ich mal, die Durcharbeitung und der Grad an Know-how und Technik, mit dem wir täglich umgehen, ist natürlich extrem. Mhm. Also, so dass ich mich in dem Durcharbeiten nicht so frei erlebe. Mhm. Das Gute ist aber, dass unser Büro wächst und mir Aufgaben jetzt mehr zugeschrieben werden, die mit Freiheit zu tun haben und mit Initiative und Weitblick und Leitung eben. Und das ist eigentlich so meine Sehnsucht auch für die Zukunft, klarer diese Frage mit Ja beantworten zu dürfen.
Okay, das heißt, Sie möchten mehr Kunst machen. Weil das wäre die Frage, die ich jetzt Ihnen zum Abschluss stellen wollte, was denn noch kommen soll.
Was kommen soll?
Nach so viel Aufbau und Wachsen und Werden. Es ist ja einfach so, wo soll das jetzt hingehen?
Also ich habe im Moment große Lust an diesem Themen anleiten, wachsen lassen und Menschen unterstützen und fördern. Aber ich habe auch eine große Lust, dann für das, was ich gerne entwerfen möchte, nochmal ganz back to the roots, hin zum ganz Einfachen, die Hütte. Also nochmal das Allereinfachste sehr gut zu definieren.
Dann schließe ich heute mit einem Wunsch, der gleich musikalisch vorgetragen wird von Eric Clapton, Let It Grow. Lassen Sie es wachsen, damit die Kunst wachsen kann. Ich danke Ihnen sehr. Ich weiß, dass das schwer war, sich die Zeit zu nehmen, um heute hier zu sein. Das finde ich sehr besonders, dass Sie das gemacht haben. Danke dafür. Let it grow. Und das sage ich jetzt auch allen, die eingeschaltet haben. Vielleicht war was dabei, was Sie inspiriert hat, wo Sie sagen, das kann ich bei mir selber auch. Let it grow. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.